Frauen gefährden die Demokratie. Das klingt nach einer ziemlich steilen These, vor allem im zeitlichen Umfeld des Weltfrauentags und angesichts eines feministisch geprägten Zeitgeists, der auch die Medien beherrscht. Aufgestellt hat die These allerdings kein frauenfeindlicher Mann, sondern eine Frau, die Journalistin Daniela Niederberger in einem Beitrag mit diesem Titel im Schweizer Magazin Weltwoche. Sie sagt, dass die Frauen immer mehr wichtige Institutionen erobern, ist nicht zwingend von Vorteil für die Allgemeinheit. Wie sie darauf kommt und ob hinter der Aussage mehr steckt als eine gezielte Provokation, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Niederberger.
Guten Tag, Herr Milius.
Daniela Niederberger, voraussichtlich wird man Ihnen in naher Zukunft nicht gerade den Rosa-Luxemburg-Verdienstorden umhängen. Aber darüber hinaus, trauen Sie sich im Moment noch unter Frauen oder hat man Ihnen bereits deutlich gemacht, dass Sie dort nicht sicher wären? Wie sahen die Reaktionen auf diese These aus? Gab es überhaupt welche?
Es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang mich gar nicht getraut habe, den Artikel an meine Freundinnen weiterzuleiten oder ich habe auch gar nichts darüber erzählt. Und ich habe es dann 2 Wochen später, nachdem er schon in der Zeitung war, getan und war erstaunt. Die meisten haben gesagt, spannend, interessant, habe ich so noch gar nie gedacht. Andere waren natürlich nicht voll einverstanden, aber es war weniger schlimm, als ich befürchtet habe.
Da müssen jetzt natürlich auch unsere Hörer noch erfahren, was da drin steht. Wenn Sie zusammenfassen können, warum Sie eben nicht jubeln, wenn die Frauen aufholen, beispielsweise an Universitäten, in Redaktionsstuben oder in Geschäftsleitungen zahlenmäßig zulegen, welche negativen Begleiterscheinungen orten Sie denn da?
Zuerst muss ich mal sagen, die These von der großen Feminisierung habe nicht ich mir aus dem Finger gesogen. Das stammt von der amerikanischen Autorin Helen Andrews. Das hat dann ein großes Echo gegeben. Sie hat beobachtet, das können wir auch beobachten, dass eben wichtige Institutionen, große Medien Frauenmehrheiten haben. Und in den Unis gibt es mehr Studentinnen als Studenten, vor allem in den Rechtswissenschaften, wo 2/3 der Studierenden Frauen sind. In den Medien gibt es auch Mehrheiten. In wichtigen Medienhäusern wie dem Schweizer Fernsehen, große Parteien sind Frauen dominiert. Das ist die These von Helen Andrews, der ich dann nachgegangen bin. Es werden weibliche Verhaltensmuster eben dann mit der wachsenden Zahl der Frauen. Weibliche Verhaltensmuster, die werden dann dominant und werden bevorzugt vor dem Männlichen. Das Männliche gilt dann als toxisch etc., das kennen wir alles. Und in den USA können Frauen sogar klagen, wenn sie finden, das Arbeitsklima sei zu männlich toxisch. Jetzt wird eben überall, das kann man ja in der Schweiz und in Deutschland beobachten, in jeder Firma und Institution ist Inklusion, Diversität, Schutz der Minderheiten, Genderbeauftragte, all das wird sehr groß geschrieben und das ist eigentlich eine Folge der Feminisierung. Das ist nicht eine Ideologie, sondern eine Folge davon, dass es mehr Frauen hat, dass das Weibliche bevorzugt wird. Das ist nicht unbedingt gut. Frauen haben sehr viele gute Eigenschaften, aber an diesen Orten fehlt dann die Innovation, weil Innovation hat mit Wettbewerb, mit offener Debatte, mit Risiko zu tun und darin sind Frauen, das kann man messen, viel schlechter. Also die sind da nicht auf der gleichen Höhe und darum kann man dann auch sehen, dass in diesen Institutionen eigentlich das Ganze mehr nach innen gerichtet wird. Man schaut, dass es allen wohl ist, allen gut geht, jede Minderheit ist willkommen, aber die Innovation fehlt.
Jetzt könnte man natürlich entgegnen, na gut, bisher waren einfach die männlichen Verhaltensweisen absolut dominant und überwiegend und Männer sind ja jetzt auch nicht einfach nur über jeden Zweifel erhaben, die bringen auch ein paar Defizite mit. Und jetzt schwappt es mal in die andere Richtung. Glauben Sie, dass das, was wir bis jetzt hatten, in dem Sinne besser war oder bräuchte es einfach 50-50 von beiden oder wie sieht das genau aus?
Ja, wahrscheinlich bräuchte es 50-50 von beiden. Man kann ja sehr viel Negatives sagen über die, so wie es bisher war. Aber es gab Innovation, es gab Erfindungen, man kam vorwärts. Und wenn das zum Erliegen kommt, dann ist das nicht gut. Und da kommt dazu, Frauen sind konsensorientiert. Das kommt aus der Urgeschichte. Sie waren in der Gruppe für das Großziehen der Kinder zuständig. Und da ist es sehr wichtig, dass ein ruhiges, angenehmes, friedliches Klima herrscht. Offene Debatten werden vermieden. Es geht dann eher hintenrum, im Versteckten. Man intrigiert, aber eigentlich sollte es friedlich sein.
Also ich kann das jetzt nachvollziehen, die Verhaltensweisen sind anders, aber wie äußert sich das ganz konkret? Nehmen wir eine Universität, wenn die jetzt vor allem weiblich geprägt ist. Sie sprechen von einer fehlenden Innovationskraft, die sich breit macht. Was passiert denn ganz genau zum Beispiel mit einer Universität, wenn sie plötzlich weiblich dominiert ist?
Was dann passiert, ist folgendes, dass männliche Spitztalente, also Männer, die ehrgeizig sind, die vorankommen wollen, die verabschieden sich, die gehen jetzt, das kann man beobachten, an private Firmen, Unis, Google hat solche, auch andere Tech-Firmen, die ziehen die Begabtesten, die Spitzentalente an. Vor allem jetzt natürlich aktuell wird da in Sachen KI geforscht. Und diese Firmenunis, die sagen auch, die staatlichen Hochschulen, wo es jetzt sehr viele Frauen hat, die sind viel zu langsam, die gehen am Markt vorbei, die sind nicht vorne dabei. Das ist eine negative Folge zum Beispiel. Dafür wird allen schön geschaut. Es hat ein, ich sage jetzt mal böse, ein kuscheliges Klima. Es stimmt für alle, aber die Männer verabschieden sich.
Was Sie auch sagen, canceln ist weiblich. Wenn das so ist, warum ist es so? Sind Frauen intoleranter gegenüber anderen Meinungen oder woher kommt das?
Ja, das kann man messen in politischen Umfragen, überhaupt in Umfragen. Frauen sind intoleranter gegenüber anderen Meinungen. Und was sie auch gerne viel lieber tun als Männer, sie zensurieren, sie sind im Zweifelsfall gegen die freie Rede. Da gibt es diverse Umfragen an Unis. Studentinnen sind sehr viel häufiger für die Einschränkung der Meinungsfreiheit, für das Verbieten von Büchern, für das Canceln von Vorträgen oder überhaupt von Professuren, wenn die Meinung, die diese Leute äußern, nicht im Meinungskorridor verläuft und nicht im Gruppenkonsens sich befindet. Also Frauen sind deutlich häufiger für Zensur. Sie können auch Anwaltschaftlichkeit, also das sich einsetzen eben für Minderheiten, das Helfen, das anwaltschaftliche Forschen nicht von der objektiven Wissenschaft trennen. Sie wollen es nicht, sie können es nicht. Sogar Professorinnen äußern sich in diese Richtung. Männer sind ganz klar für eine Trennung. Hier die objektive Wissenschaft, die Debatte, die Wahrheitssuche und da auf der anderen Seite die Anwaltschaftlichkeit. Und wenn das verloren geht, wenn die Wissenschaft nicht mehr frei ist, wenn sie zensuriert wird, wenn Leute gecancelt werden, wenn man keine offene Debatte mehr führt. Eine freie Wissenschaft ist wichtig für eine Demokratie, ebenso wie freie Medien. Und da kann man das auch beobachten, dass Frauen dominierte Redaktionen, bei denen ist der Konsens, das Narrativ wichtig. Und wer Fragen außerhalb bearbeiten möchte oder Fragen stellt, die vielleicht unangenehm, lästig sind, Folgen der Migration zum Beispiel, dann hat man das nicht gerne. Man möchte das gar nicht thematisieren. Aber auch freie Medien sind unerlässlich für eine Demokratie.
Bleiben wir gleich bei den Medien. Sie haben da ja auch einen Einblick als Journalistin. Ich habe den Eindruck, das, was Sie beschrieben haben, diese Zensur, diese Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu schreiben, die drückt durchaus auch bei Männern, bei männlichen Journalisten durch. Ist das die Folge dieser Feminisierung, dass die sich gewissermaßen anpassen?
Ich würde sagen, ja. Die passen sich an, weil kein Mann möchte ja irgendwie als Antifeminist, als Frauenfeind, als wahrscheinlich auch als Rassist bezeichnet. Also niemand möchte so bezeichnet werden. Auch Männer haben da Angst. Und offenbar, wenn Frauen eine gewisse Zahl, also sagen wir jetzt 50 oder ein bisschen mehr, erreichen in einem Bereich, dann kippt das, dann gewinnen die weiblichen Verhaltensmuster an Oberhand, dann passen sich die Männer an. Und das alles läuft jetzt so unter dem Deckmantel, ja, ich bin woke, man ist woke. Aber wenn man sich überlegt, dass woke ist eigentlich einfach Feminisierung, dann eröffnet das neue Blickwinkel.
Das heißt, diese Entstehung der Wokeness, die hängt direkt mit der fortschreitenden Feminisierung zusammen. Das ist etwas, was die von Ihnen bereits erwähnte Journalistin Helen Andrews auch behauptet. Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen.
Sie sagt das und für mich tönt das sehr nachvollziehbar, ja. Das ist im gleichen Zeitraum passiert, wo die Unis, die Medien, große Firmen massiv mehr Frauen plötzlich hatten, kam ja das Thema Wokeness auch auf.
Sie haben jetzt ein bestimmtes Bild der Frau auch gezeichnet, das eher so in Richtung moralisch als pragmatisch geht. Und das klingt nach dem Bild der von Emotionen gesteuerten Frau. Und sehr viele Frauen wehren sich gegen dieses Bild, das über Jahre und Jahrzehnte gepflegt wurde und sagen, nein, Moment mal, ich kann auch ganz anders sein. Das ist ein altes Bild. Verstehen Sie, wenn jetzt auch Frauen gibt, die sagen, das entspricht mir nicht. Was tut die Frau da? Was behauptet sie?
Das verstehe ich voll, weil was man nicht vergessen darf, ich spreche ja von, oder auch Helen Andrews, von Frauen als Gruppe und von Männern als Gruppe. Natürlich gibt es Männer, die sind ganz anders. Es gibt Frauen, die sind ganz anders. Die entsprechen dem nicht. Aber wenn man das dann statistisch anschaut, diese beschriebenen Verhaltensweisen, dass Frauen Empathie vor Rationalität stellen, Zusammenhalt vor Wettbewerb, Sicherheit vor Risiko. Über alle Frauen gesehen als Gruppe stimmt das, aber Einzelne können natürlich ganz anders sein. Ich möchte auch gar nicht, dass das negativ tönt, dass man die weiblichen Eigenschaften, die ich jetzt erwähnt habe, es liegt mir fern, das als schlecht zu bezeichnen. Die sind sehr wertvoll. Nur bringen sie in großen Bereichen der Gesellschaft möglicherweise negative Folgen.
Wir haben über Universitäten und den Medienbetrieb gesprochen. Sie haben aber auch schon erwähnt, dass gerade das Rechtsstudium jetzt mittlerweile sehr weiblich geprägt ist. Das bedeutet, irgendwann sind natürlich auch mehr Frauen beispielsweise in Staatsanwaltschaften oder in Richterpositionen. Wie wird sich das im Rahmen des Rechtsstaats auswirken aus Ihrer Sicht?
Wahrscheinlich nicht sehr gut. Das schreibt auch eben Helen Andrews. Davor habe sie am meisten Angst, vor der Feminisierung der Justiz. Wenn jetzt Empathie und Gefühle vor den Buchstaben des Gesetzes liegen, wenn Meinung und Anwaltschaftlichkeit das Urteil einer Richterin färbt, wenn Empathie durchdringt ins Urteil und nicht mehr jeder vor dem Gesetz gleich ist, ich habe dann doch nach Beispielen gesucht, das kann man beobachten, dann wird es gefährlich, weil ein funktionierender Rechtsstaat ist sehr wichtig. Man kann beobachten, dass Richterinnen gerade bei Prozessen zu Migrantengewalt in Hamburg, wo eine 15-Jährige in einem Park von 10 mehrheitlich Migranten vergewaltigt worden ist, und die Richterin hat dann im Prozess 8 von ihnen freigesprochen und hat irgendwo in den Medien noch gesagt, eigentlich alle Angeklagten seien ihr sympathisch. Und man liest es bei Urteilen in anderen Fällen, dass Richterinnen häufig sagen, ja, diese jungen Männer, sie wussten halt nicht, dass man das hier nicht darf. Sie sind traumatisiert von der Flucht. Sie haben Gewalterfahrungen und das muss man auch sehen. Und sehr häufig sprechen Frauen dann extrem milde Urteile aus. Und dann kann man sagen, die Empathie eigentlich, Frauen haben Empathie für alles, auch für Verbrecher. Vielleicht wären sie aber härter, wenn es ein alter weißer Mann wäre, das weiß man nicht. Aber das ist negativ für ein funktionierendes Rechtssystem.
Andererseits ist Empathie natürlich ein stark positiv besetzter Begriff und niemand möchte sich eine Gesellschaft und Gemeinschaft ohne Empathie vorstellen. Wie schaffen wir es denn jetzt, dass das nicht irgendwie überschießt in diese Richtung, die Empathie aber doch nicht völlig verloren geht? Gibt es ein Rezept dafür?
Ich kenne es nicht, aber natürlich, da haben Sie völlig recht, Empathie. Ich meine, wenn man keine Empathie hat, ist man wahrscheinlich nicht menschlich, also das braucht es. Aber man kann sie wahrscheinlich auch falsch einsetzen. Wahrscheinlich ist es so, dass Frauen halt, wie die Umfragen an den Unis ja zeigen, nicht trennen können und wollen zwischen Anwaltschaftlichkeit und Objektivität. Und dann ist die Empathie, die kann dann auch gefährlich werden.
Man hat ja zum Teil den Eindruck, dass Entwicklungen wie gerade die Wokeness auch bereits ein bisschen wieder auf dem Rückzug sind, dass sich da ein bisschen Normalität langsam einschleicht. Glauben Sie, dass dieser Trend zur Feminisierung, dass sich der auch gewissermaßen von alleine wieder erledigt?
Vielleicht. Man liest ja von Umfragen, es gab auch an der Uni Zürich eine, die hat dann große Diskussionen ausgelöst, dass junge Frauen, junge Studentinnen sagen, sie möchten eigentlich gar keine Karriere und sie möchten gar nicht so viel arbeiten und ihnen sei Work-Life-Balance wichtig oder sie möchten Kinder und dann vielleicht eine Zeit ganz wenig arbeiten. Vielleicht ist eine neue Generation von Frauen hier anders. Die sieht auch, was die Kosten sind, wenn Frauen Karriere machen wollen und auch noch Mütter sein wollen. Vielleicht kommt eine neue Generation, das ist denkbar.
Aber das soll ja wahrscheinlich auch keine Generation sein, die es nicht ermöglicht, diese Karriere zu machen, nehme ich an.
Natürlich, es sollte ja völlig frei sein, jede Frau, was sie machen möchte im Leben. Meine Töchter werden an die Uni gehen, die haben jetzt die Matura im letzten Jahr bestanden. Natürlich sage ich ihnen nicht, bleibt zu Hause, heiratet früh, habt Kinder. Das ist ganz klar, jede Frau soll alle Möglichkeiten haben. Aber sie soll auch die Möglichkeiten haben, außerhalb des Konsenses und des Meinungskorridors zu denken und zu schreiben. Und das müsste wieder breiter werden.
Die Feminisierung der Gesellschaft und die Debatte über deren Auswirkungen, zu Gast dazu war die Journalistin Daniela Niederberger. Besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank auch.